Denn am Ende des Tages, gerade wenn wir über Familien sprechen, dann entscheidet nie die Fachkraft darüber, ob man geht oder man bleibt, sondern es ist die Familie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute ist Tina Stavebern bei mir zu Gast. Tina ist Karrierementorin für internationale Akademiker. Und Tina, wer du bist und was genau eine Karrierementorin für internationale Akademiker ist, das darfst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne selbst einmal erklären. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Also ich unterstütze internationale, vornehmlich MINT-Akademiker dabei, im deutschen Jobmarkt Fuß zu fassen, sich hier zurechtzufinden, erstmal zu verstehen, wie tickt der deutsche Jobmarkt überhaupt, interkulturelle Kontexte zu verstehen und sich dann eben auch entsprechend am Markt positionieren zu können.
Das heißt, bist du in deiner Tätigkeit so etwas wie ein Lebensbegleiter quasi für Menschen, die, ich sage jetzt mal, aus dem Ausland kommen und sagen, ich wittere in Deutschland meine Chance auf eine tolle Karriere bei tollen Unternehmen? Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, tatsächlich ja. Wobei ich muss dazu sagen, dass sich mein Feld so entwickelt hat. Also ich habe früher über 6 Jahre im Potsdam Science Park wirklich diesen klassischen Relocation-Bereich begleitet. Da war ich wirklich eine Lebensbegleiterin. Also das erstreckte sich von, wie funktioniert es hier, eine Wohnung zu finden, bis zu, meine Waschmaschine ist ausgelaufen und was muss ich jetzt tun? Und hat sich dann aber weiterentwickelt in das Thema Karriere, weil ich aus der Industrie komme und dann sind immer mehr Klienten auf mich zugekommen und haben mich eben auch in den Kontext von Karriere befragt und somit habe ich mich heute auf dieses Feld fokussiert und betreibe den Relocation-Prozess oder unterstütze den mit meinen Klienten aktuell gerade nicht mehr. Aber ich könnte das auch. Also es braucht im Moment gerade keiner an, aber es könnte ich auf jeden Fall auch updaten, ja.
Okay, um so ein bisschen Fleisch an den Knochen zu kriegen. Also hast du uns kannst du uns so ein typisches Beispiel aus deiner Arbeit nennen? Also hast du da irgendwie so ein Case, wo du sagst, ach guck mal, das ist so ein Klassiker, der auf jeden Fall für mich steht.
Also das sind in der Regel Akademiker, die dann schon einen PhD gemacht haben oder vielleicht sogar Postdoc sind, also jetzt auch lange Zeit in der akademischen Welt unterwegs waren. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt sind die gezwungen, durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in die Industrie zu wechseln. Also die dürfen nur eine bestimmte Zeit lang in der akademischen Welt angestellt sein, dann müssen die in die Industrie. Und Industrie und akademische Welt funktionieren wirklich wie zwei unterschiedliche Welten. Okay. Und mein Job besteht wirklich darin, diese Wissenschaftler dabei zu unterstützen, die Transition hinzubekommen von der Akademie in die Industrie und zu lernen, wo es darauf ankommt, was Unternehmen wichtig ist. Also ein klassisches Beispiel ist, in der Wissenschaft ist man aufgefordert, ein Problem tiefer zu verstehen. Und in der Industrie muss man Probleme lösen. Mhm. Und schon alleine diesen Dreh hinzubekommen, ist für viele Wissenschaftler nicht so ganz einfach. Mhm. Die mussten sich nie mit Return of Investment auseinandersetzen. Ja, okay. Alles ist gefördert. Es gibt keine Kennzahlen, die man groß anbringen muss oder verstehen muss. Man ist darauf fokussiert, wirklich ein Problem tiefer zu verstehen, immer tiefer, immer tiefer. Und niemand fragt einen, okay, was kommt am Ende des Tages dabei raus, außer eine gute Publikation. Und Das funktioniert okay. In der Industrie natürlich ganz anders.
Ja, ja, okay. Das heißt, ich habe so ein bisschen, ich versuche immer, mir selber Bilder zu bauen. Das heißt, es ist so ein bisschen, du hast einen Formel-1-Fahrer, der theoretisch in der Lage ist, das Formel-1-Auto zu fahren, aber der sich dann im Zweifel ewig daran aufhält, dass er sagt, na ja, irgendwie Das könnte man noch irgendwie ein bisschen, den Flügel noch ein bisschen schöner machen und da könnte man noch, dann ist es auch wirklich ganz perfekt. Aber du sagst ja, eigentlich wollen wir auch nur ein Rennen gewinnen und wie ist auch völlig egal.
Ja, genau. Das ist ein schönes Bild. Ja.
Ja, okay, ja, spannend. Und wie kommt man denn dahin? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast in einem Science Park gearbeitet. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du da quasi geholfen, ausländischen Akademikern den Zugang zu ermöglichen. Erzähl gerne mal selber, was du dort gemacht hast und wie dann der Weg quasi zu dem gekommen ist, was du heute machst.
Ja, also ich muss noch ein bisschen vorher ansetzen. Also bevor ich im Potsdam Science Park angestellt war, habe ich selber 15 Jahre, nee, eher fast 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, vielfach in Medizintechnikunternehmen, im Marketing und Business Development. Und irgendwann war mir einfach nach was anderem und ich bin dann so in den Potsdam Science Park gekommen und habe dort die internationale Wissenschaftler von drei Max-Planck-Instituten dabei begleitet, sich in der Region anzusiedeln und zu Hause zu fühlen. Und da waren es eben wirklich die klassischen Relocation-Themen von Wohnungssuche, Kita-Platzsuche, Schulplatzsuche, also alles, was das Leben so mit sich bringt, wenn man in einer neuen Umgebung sich niederlassen möchte. Und da war ich tatsächlich eine Lebensbegleiterin. Also ich habe da manche Wissenschaftler wirklich über 4, 5 Jahre begleitet und die kamen immer wieder mit unterschiedlichen Themen auf mich zu. Und ich habe in dieser Position tatsächlich auch über 1000 Wissenschaftler aus 69 Nationen begleiten dürfen. Und das Thema Karriere kam dann immer häufiger auf, einfach weil die Leute Vertrauen zu mir hatten, mich kannten und viele auch wussten, dass ich früher in der Industrie gearbeitet hatte, auch im größeren Rahmen im Life Sciences Sektor. Und der Potsdam Science Park ist auf Life Sciences spezialisiert. Mhm. Also kamen immer häufiger Fragen zum Thema, wie mache ich das jetzt von der akademischen Welt in die Industrie zu wechseln. Daraus sind dann tatsächlich auch Workshops entstanden, die wir dort gehalten haben. Und ich habe für mich einfach irgendwann entschieden, dass mir dieses Feld so viel Spaß macht, also gerade auch mit Internationals, dass ich das gerne in selbstständiger Weise tun möchte. Und war dann letztes Jahr, habe ich mir erstmal noch eine Auszeit gegönnt, war in Brasilien ein paar Monate und bin danach dann in die Selbstständigkeit gestartet. Genau.
Mhm. Okay, das heißt, ich höre raus, du hast so ein bisschen Sehnsucht nach dem Internationalen.
Also,
ja. Ja. Meine erste Frage, die mir in den Kopf kommt in dem Zusammenhang, wie viele Sprachen sprichst du denn? Oder sprichst du andere Sprachen oder machst du es mit Übersetzern? Oder wie darf ich mir das?
Nee, also ich spreche mittlerweile ziemlich gut Englisch und da in der Wissenschaft Englisch die anerkannte Sprache, kommt man mit Englisch da tatsächlich sehr, sehr weit. Wobei ich gestehen muss, dass viele chinesische Wissenschaftler, also da wird es dann schwierig mit deren Englisch, also da wird dann auch die Kommunikation tatsächlich schwierig. Ich habe auch mal Spanisch gelernt, ich könnte jetzt aber keine Beratung auf Spanisch machen. Ich lerne aber aktuell gerade Portugiesisch. Aber auch da bin ich noch am Anfang, also von Beratung auf Portugiesisch halten, finde ich wirklich noch meilenweit entfernt. Ja. Also man kommt mit Englisch da schon sehr weit, ja.
Okay. Und wie kommt die, oder kannst du sagen, woher diese Sehnsucht nach dem Internationalen kommt? Also was fasziniert dich daran so?
Ich bin damit auf die Welt gekommen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, schon als Kind, dass ich in einer sehr kleinen, begrenzten Welt aufwachse, aber dass das nicht alles sein kann. Ich hatte immer das Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein. Da muss noch viel mehr geben. Und es gab mehrere Stationen in meinem Leben, wo ich eben auch viel mit Internationals zu tun hatte. Und mir hat das immer total viel Freude gemacht, weil ich so viel gelernt habe. Also nicht nur über andere Kulturen, sondern auch über meine eigene. Weil der Blick von außen auf Deutschland ist oftmals auch wirklich sehr, sehr spannend und man lernt da einfach Dinge über das eigene Land, die einem sonst verborgen bleiben würden. Und das finde ich einfach einen total schönen Austausch. Und man ist dort im internationalen Kontext auch sehr informell, also viel informeller als in Deutschland, wobei sich das ja auch schon gewandelt hat in Deutschland. Aber ich mag wirklich diesen informellen Austausch. Vieles ist schneller als in Deutschland, und auch oft tiefer als in Deutschland.
Wo du das gerade schon ansprichst, ist es doch, glaube ich, ganz spannend, mal das Bild, in Anführungszeichen von außen einzuholen. Also hast du so vielleicht die drei Kernthemen, bei denen du sagst, ja, das so sieht man von außen auf Deutschland, was wir vielleicht gar nicht so sehen. Also kannst du sagen, so das sind die drei oder vielleicht sogar fünf, Hauptfakten sozusagen.
Ich mische jetzt mal positiv und negativ. Also auf der positiven Seite steht das Thema Sicherheit, steht wirklich ganz, ganz weit vorne, gerade für Frauen, sich hier sicherer zu fühlen im Umfeld, die Möglichkeit auch abends alleine hier durch die Gegend zu laufen, was in anderen Ländern definitiv nicht funktioniert. Wir sind sehr unflexibel. Das ist die Negativseite. Das wird mir oft zurückgespielt. Das ist für andere Kulturen sehr schwierig, sich darin zurechtzufinden, in unserer Unflexibilität. Die direkte Sprache, und das ist aber Plus und Minus. Also ich lerne tatsächlich manchmal Internationals kennen, die explizit sagen, sie sind nach Deutschland gekommen, weil sie so direkt kommunizieren und sie das in ihr Leben mehr integrieren möchten, weil sie in ihrer Heimatkultur damit schon immer außen vor standen, weil sie diesen Wunsch hatten, nach mehr direkter Kommunikation. Also habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst jemanden kennengelernt, fand ich sehr interessant.
Hast du ein Beispiel für mich? Also was bedeutet direkte Kommunikation in dem Zusammenhang? Also
Also wir sagen tatsächlich, was wir denken. Also es gibt so ein Spektrum von Kommunikation, von direkter bis indirekter Kommunikation. Und Asiaten, Japaner zum Beispiel, sehr indirekte Sprache. Also dort würdest du nie Nein sagen. Also es gibt einfach nicht, dass man dort Nein sagt, sondern du würdest es immer irgendwie anders verpacken. Und es gibt wirklich eine richtige Kodierung darunter. Aber wenn du in dieser Kultur zu Hause bist oder dich eingegroovt hast, dann verstehst du die Kodierung. Aber wir als Deutschen, wir verstehen die Kodierung nicht. Und das fängt ja schon früher an. Brasilien zum Beispiel ist auf diesem Spektrum weiter in der Mitte, nicht so weit an der Seite wie Japan. Und trotzdem, ja, da kann man sich da mit Leuten verabreden und wartet dann 2 Stunden und da kommt dann entweder einer nach 2 Stunden oder es kommt auch niemand. Und dann hat man halt vorher ein Signal verpasst, was man nicht kannte.
Ach, wild, ja.
Ja. Und das passiert einem in Deutschland eigentlich in der Regel nicht. Also wenn man da sagt, ich bin um 8 Uhr da und da, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Person tatsächlich da ist. Und manche Internationals schätzen das einfach wirklich sehr, dass sie wissen, das Gesagte und das und die Aktion stehen im Zusammenhang.
Okay. Es sind drei. Hast du noch weitere? Also wir haben Sicherheit,
Pünktlichkeit.
Unflexibilität, ja, Pünktlichkeit.
Pünktlichkeit spielt da auch noch mit einer Rolle. Und warte, fällt mir noch ein fünftes so ad hoc ein? Ja, ich glaube jetzt so aus dem Stegreif gerade nicht.
Und ist Pünktlichkeit eher positiv oder eher negativ? Also ich bin, wenn dann Tourist oder habe mal Freunde während des Studiums in Spanien besucht und da war es auch, wo ich immer denke, so, also ich finde immer dieses spannende Beispiel an den Kassen und dann sitzen und dann quatschen die und man steht und denke, ich wollte gerne nach Hause und die Kassierer denken sich, naja, wir irgendwie nicht, wir quatschen. Und ich stehe dann im Weg so, ja. Ja.
Ja, also das Thema Pünktlichkeit, das ist, glaube ich, sehr personenabhängig. Also es gibt welche, die finden das schwierig. Die müssen sich sehr disziplinieren, dann hier in Deutschland pünktlich zu sein. Und es gibt aber auch welche, die das sehr schätzen. Aber das Thema, und da hast du es jetzt eigentlich mit aufgegriffen, Gemeinschaft, das ist auf jeden Fall ein Thema, was vielen Internationals schwerfällt, weil wir Deutschen sind eine sehr individualistische Kultur und die meisten Internationals, die hierher kommen, kommen aus kollektivistischen Kulturen. Das heißt, die Gruppe ist wichtiger als der Einzelne. führt eben dazu, dass Gemeinschaften sehr viel stärker sind und auch viel schneller entstehen als hier in Deutschland. Für Internationals ist es sehr, sehr schwierig, mit Deutschen Freundschaften aufzubauen.
Okay, ach, das finde ich interessant. Ich hatte letztlich eine Diskussion dazu, da haben wir uns darüber unterhalten, ob das denn immer so war. Also jetzt bin ich ja noch nicht furchtbar alt und habe immer so dieses Vereinsbeispiel und dachte früher, es war für mich, habe super gerne Fußball gespielt und für mich war klar, so wenn dann und dann Training ist, wenn dann und dann Spiel ist, dann gehe ich dahin und ich und ob es jetzt der Fußballverein ist, die Partei oder was auch immer, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass sich Menschen viel schneller ausklinken. Also dass sie sagen, naja, ich muss ja nicht, ich habe ja, also deshalb, was ich eigentlich fragen will, glaubst du, dieses, weil du hast gesagt, wir sind eine individualistische Kultur, haben wir uns dahin entwickelt oder war das immer so?
Also ich glaube, wir haben uns definitiv durch die Globalisierung und auch durch die Technologie, die wir heute nutzen, noch mehr in diese Richtung entwickelt. Wir waren es wahrscheinlich schon immer, aber ich glaube, gerade in den letzten 20 Jahren haben wir uns noch stärker in diese Richtung bewegt.
Okay, ja. Ja, spannend. Und jetzt quasi, wir zoomen raus und gucken von oben. Ist Deutschland denn für die Internationals ein begehrtes Ziel oder wenn sie die Option haben, vielleicht nur zweite, dritte, vierte, fünfte Wahl?
Also es gibt da einmal meine Erfahrungswerte und es gibt Statistiken. Und wenn ich jetzt auf die Statistiken schaue, nein, dann ist Deutschland definitiv nicht mehr die erste Wahl. Und das verkennen sehr viele Unternehmer, gerade wenn wir über das Thema Fachkräftemangel sprechen. Es gibt eine Studie von Internations, das ist so das größte Expat-Netzwerk weltweit. Die machen jedes Jahr eine Studie und untersuchen dann immer so um die 50 Länder. Und in diesem Jahr waren 46 Länder, oder im letzten Jahr, 2025, waren 46 Länder, die untersucht wurden. Deutschland steht auf Platz 42. Also wir sind wirklich hintersten Plätzen zu finden. Und das hat vor allem mit dem Thema Willkommenskultur zu tun. Und deswegen ist das eben auch ein Thema, mit dem ich mich auf Unternehmensseite beschäftige, dass ich Unternehmen unterstütze, Prozesse aufzubauen, damit ein Onboarding von internationalen Fachkräften zielführend sein kann. Und die eben nicht nur rekrutiert werden und dann direkt wieder gehen, weil sie merken, sie finden hier keinen Fuß an der Erde, sondern bleiben. Und dafür ist eben nicht nur wichtig, dass eine Anerkennung der Zeugnisse stattfindet und die Leute in Betrieb eingeführt werden, sondern das zieht viel weitere Kreise. Und im Thema Fachkräftemangel müssen wir uns dem einfach auch öffnen und uns selber reflektieren als deutsche Gesellschaft.
Und hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst, also wie sowas üblicherweise abläuft, also üblicherweise in dem Fall wahrscheinlich die Studie kommt ja nicht von ungefähr, im Negativkontext und wo du dann sagst, das können wir besser machen, weil das ist ja insbesondere für den Mittelstand wahrscheinlich eine ganz, ganz relevante Thematik und ich glaube, wir müssen auch keine Angst haben, dass du jetzt Geheimnisse verrätst und die das alles machen könnten, weil wahrscheinlich ist es alles bekannt, es macht halt nur keiner, weil es keiner so richtig auf dem Schirm hat, oder? Also
ja, einmal das. Also es herrscht tatsächlich viel viel Unbewusstheit. Also ich würde manchmal nicht mal Unwissenheit sagen, sondern viel Unbewusstheit darüber, wie weit dieses Feld ist und wie viele Faktoren man mitbedenken muss, die man nicht mitbedenken muss, wenn man eine deutsche Person einstellt. Und so ein ganz grober Einblick ist jetzt zum Beispiel das Thema Rekrutierung. Ne? Also im Moment gehen ganz viele Unternehmer davon aus, sie müssen Internationals aus dem Ausland rekrutieren, je nach Branche. Stimmt das sicherlich auch. Also da muss man differenzieren. Aber es sind auch schon sehr, sehr viele vor Ort, die nämlich mit speziellen Rekrutierungsagenturen nach Deutschland geholt werden, wo diese Rekrutierungsagenturen händeringend auf der Suche nach Unternehmen sind, die diese Menschen auch nehmen. Also es gibt da ganz viele Matching-Probleme auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und wenn man jetzt den Wunsch hat, einen International, und in meinem Fall sind es ja Akademiker, anzustellen, dann geht das schon los, zum Beispiel bei dem Thema Rekrutierungsprozess. Also wo suche ich überhaupt nach den Leuten oder wo suchen die nach mir? Haben die überhaupt eine Idee davon, dass es sowas wie Mittelstand gibt? Oder denken die, es gibt nur große Konzerne? Habe ich eine Webseite, die auch über AI gefunden wird? Können diese Leute mich finden, wenn die irgendwas prompten? Habe ich eine Webseite, die auf Englisch ist? Da geht's schon los. Habe ich überhaupt schon Internationals in meinem Betrieb? Oder vielleicht auch Menschen, die einen deutschen Namen haben, aber einen Migrationshintergrund dennoch haben, was ich vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Gibt es bestimmte Nationen, die ich schon im Betrieb habe, so dass ich sagen könnte, okay, es würde total Sinn machen, aus derselben Nation noch weitere Mitarbeiter ins Boot zu holen, weil dann weiß ich schon mal, dass die sich kulturell verstehen und da es auch Menschen gibt, die wie Übersetzer, kulturelle Übersetzer arbeiten können und wirken können. Also es sind so ganz viele kleine Fragen, über die sich viele Unternehmen im Vorfeld keine Gedanken machen, die aber Auswirkungen darauf haben, wie schreibe ich überhaupt meine Stellenausschreibung? Wo poste ich die? Wie kann ich meine Stellenausschreibung noch über andere informelle Kanäle streuen? Wie funktioniert dann das Onboarding? Was braucht die Person vielleicht noch über ein normales Onboarding im Betrieb hinaus? Sprechen wir hier über einen Umzug? Sprechen wir über, wir brauchen eine Wohnung für diese Person, die hat eine Familie, wir brauchen einen Kitaplatz, wir brauchen eine Schule. Was ist mit dem Partner oder der Partnerin? Gibt es eine Möglichkeit, die auch hier irgendwie im Betrieb vielleicht sogar noch zu platzieren oder unser Business-Netzwerk zu nutzen, dass diese Person auch einen Job finden kann? Denn am Ende des Tages, gerade wenn wir über Familien sprechen, dann entscheidet nie die Fachkraft darüber, ob man geht oder man bleibt, sondern es ist die Familie. Und das kann, also das ganze Arbeitsverhältnis kann daran scheitern, dass das Kind in der Schule nicht klarkommt und da diskriminiert oder gemobbt wird. Und dann ist der ganze Rekrutierungsprozess, den man vorher schön aufgezogen hat, dahin, weil man solche Faktoren nicht mitbedacht hat. Also sind alle Familienmitglieder gut aufgehoben oder nur die eine Person?
Spannend. Ja. Und das ist dann etwas, bei dem du unterstützt. Also du hast eben
Ja.
gesagt, du bist eine Übersetzerin bist. Das heißt, darf ich das so verstehen, dass du sowohl ich nenne sie jetzt mal Talente oder die Akademiker, die hierher kommen und die Familien unterstützt, als auch die Arbeitgeber berätst? Oder
Genau,
wie
ja.
stelle ich mir das vor? Und wer ist vor allen Dingen deine Zielgruppe dann? Also habe ich jetzt eher einen Konzern oder tatsächlich eher den Mittelständler? Oder wie sieht
Also
das
bei
aus?
mir wären es tatsächlich eher Mittelständler aus dem Life Sciences Bereich, also speziell tatsächlich Medizintechnik, weil ich mich selber halt in dem Feld auch auskenne und auch viele Klienten auf der Seite habe, also jetzt Internationals auf der Seite habe. Und ich sehe mich tatsächlich als Übersetzerin zwischen den Welten, weil ich in Workshops und Seminaren den Internationals erstmal Verständnis über die deutsche Wirtschaft auch beibringe. Also sowas zum Beispiel, dass es den Mittelstand gibt und dass 99% der deutschen Wirtschaft Mittelstand sind, kleiner Mittelstand. Das war also in meinem letzten Webinar mit über 60 Leuten keinem klar. Keiner hatte jemals das Wort Hidden Champions gehört. Die wussten nicht, was das ist. Die wussten auch nicht, dass sie nach Jobs bei Hidden Champions nicht unbedingt bei LinkedIn oder StepStone fündig werden, sondern vielleicht eher in regionalen Plattformen. Also es hat einfach so ganz, ganz viele verschiedene Ebenen auf beiden Seiten, und Unternehmen unterstütze ich eben dabei, ihnen die Lebensrealitäten der Internationals klar zu machen und wie viele Themen für die einfach noch mit da hinten dran hängen. Für die ist das nicht einfach nur ein Job, der jetzt die nächste Rechnung bezahlt, sondern da hängt der Aufenthaltsstatus mit dran, da hängt das Wohlergehen der Familie mit dran, da hängt vielleicht auch hinten noch mit dran, die Familie in der Heimat mit zu unterstützen finanziell, damit die Geschwister zur Uni gehen können. Also es ist wirklich, man muss das in der Breite sehen. Man kann das eben nicht so linear sehen, wie das jetzt mit einer deutschen Fachkraft der Fall wäre.
Und selbst da, meiner Meinung nach, könnte man noch viel mehr machen. Und ich glaube,
Auf jeden Fall.
also alle finden das spannend. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, jeder möchte individuell sein, sehnt sich aber doch irgendwie nach einer Gemeinschaft, ne? Also das ist
Ja.
ganz, ganz spannend. Ist immer so eine Frage auch der Kompromissbereitschaft am Ende irgendwie. Also beides zusammen geht nicht. Und dann
Ja.
finde ich, ist ganz oft dieses Thema, funktioniert eine Gemeinschaft oder nicht, halt, bin ich kompromissbereit oder nicht, oder
Ja,
ja,
auf jeden
das
Fall.
ist ganz, ganz interessant. Kannst du sagen, wer üblicherweise, also wie viele Mitarbeiter haben die Unternehmen, wohin du die Akademikerinnen und Akademiker hin vermittelst? Also das wäre so eine.
Sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man eigentlich an Unternehmensgröße gar nicht festmachen, sondern es hat was mit der Haltung zu tun. Also bin ich überhaupt offen dafür, mich selber zu reflektieren? Bin ich offen dafür, mir unbequeme Fragen stellen zu lassen? Bin ich offen dafür, mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen? Und sind meine anderen Teammitglieder auch offen dafür? Oder in welchem Ausmaße schaffe ich es, meine Belegschaft mitzunehmen? Also auch da gibt es keine einfache Antwort, sondern am Ende des Tages hat es sehr viel mit Reflexionsfähigkeit und mit Haltung zu tun.
Okay, interessant. Wie ist das? Du hast dich jetzt auf Akademiker, und Akademikerin spezialisiert.
Ja.
Wie kam das? Warum? Also ich kenne zum Beispiel, ich bin selber im Wirtschaftsforum hier am Niederrhein, und ich weiß, dass viele, auch große Zahnarztpraxen beispielsweise, aber auch Restaurants etc., dass die mit Agenturen zusammenarbeiten, die dann zahnmedizinische Fachangestellte oder
Ja.
Restaurantfachkräfte in Vietnam über Agenturen rekrutieren
Ja.
etc. und da tatsächlich auch gute Erfahrungen machen in Teilen. Wie kommt dein Fokus auf das Akademikertum sozusagen zustande?
Naja, einmal eben auch durch meine Zeit im Science Park. Da hatte ich nur mit Akademikern zu tun und ich habe eben auch erlebt, dass ein akademischer Abschluss überhaupt gar nicht damit zu tun hat, wie, das hört sich jetzt böse an, aber auch wie lebensfähig ich manchmal auch bin. Und das ist jetzt gar nicht, ist das überhaupt nicht böse gemeint, sondern oftmals sind es wirklich ganz klassischen Wissenschaftler, die denken halt wirklich die ganze Zeit an ihre Wissenschaft so, ne? Und wenn die dann einen Mietvertrag abschließen müssen oder sich um andere regulatorische Sachen kümmern müssen, dann stehen die davor wie Ochs vorm Berg. Und ein akademischer Abschluss sagt halt nicht, dass du so einfach da durchflutscht durch diese Prozesse, weil drehen wir das Bild einfach mal um. Stell dir vor, du stehst in Shanghai und sollst eine Wohnung finden. Wo fängst du an? Würdest du
Ja,
wahrscheinlich auch nicht wissen.
am besten gar nicht, ja.
Genau. Und
Ja.
natürlich, es ist eine absolut überwältigende Situation, weil es gibt nichts mehr, was du gelernt hast, wo du eine Referenz herstellen könntest, sondern alles ist neu. Jede klitzekleinigkeit ist neu. Dazu kommt dann noch die direkte oder indirekte Kommunikationsweise. Also es ist einfach fürs Nervensystem und fürs Stresslevel eine wahnsinnige Anspannung. Und da brauchen auch Akademiker Unterstützung.
Ja,
Das
und
ist
ich
einfach
meine,
eine
das.
menschliche Herkulesaufgabe. Es hat nicht mit Akademiker oder Nicht-Akademiker zu
Ja,
tun.
und dann habe ich natürlich noch die Sprachthematik, ne? Also das,
Natürlich.
also wenn du sagst indirekt und direkte Kommunikation, setzt dir erstmal voraus, dass wir überhaupt
Ja.
eine Ebene finden,
Ja,
was wir
genau.
miteinander sprechen. Also da prallen ja ganz viele Sachen aufeinander. Ja, das
Genau.
ist schon sehr, 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 sehr interessant. Wie ist
Und
denn
dafür
dein?
gibt's, ja.
Ja, sorry.
Dafür gibt es tatsächlich auch einen richtigen Begriff. Also das nennt sich Ulysses-Syndrom, weil Internationals allein durch diesen Migrationsprozess schon ein sehr hohes Stresslevel haben. Und dieses Stresslevel, diesen hohen Stresskquotienten nennt man Ulysses-Syndrom.
Ach, spannend. Ja, das
Ja.
direkt auf die Liste für den Stammtisch, da kann ich glänzen.
Ja, so ist es gut.
Aber jetzt haben es ja alle gehört schon. Ja, also
Ach so, ja gut, wenn das deine Zuhörer sind, dann ist da, ja,
dann ist es
bin ich schon dahin.
ja. Genau. Sag mal, du hast eben gesagt, es gibt die Statistik, wo wir auf Platz 42, also wir, Deutschland, auf Platz 42 von 46 stehen. Und es gibt deine persönlichen Erfahrungen. Weichen die denn davon ab? Das hoffe ich so ein bisschen,
Die
wenn du das
weichen
so
oft
explizit
davon ab.
ansprichst.
Ja, die weichen oft davon ab, weil so Leute diese Statistik nicht gelesen haben, aber die lernen dann einfach auch oft in der Praxis, warum es zu dieser Statistik kommt. Also das kann ja auch ein Prozess sein über mehrere Jahre, ne? Und am Anfang spricht man auch davon, wenn man in ein neues Land kommt, dass man lieber ein High hat. Also man ist halt wirklich so ein bisschen wie auf Drogen, ne? Alles ist neu, alles ist spannend, alles ist aufregend, auch im positiven Sinne. Und irgendwann kommt dann aber wirklich der Ritt, dass man feststellt, okay, meine Familie ist nicht mehr da, mein ganzes Umfeld ist nicht mehr da. Das Leben ist jetzt ziemlich teuer. Ich kann mir jetzt vielleicht auch gar nicht leisten, diese ganzen Abenteuer so weiterzuführen. Und dann fängt es eigentlich erst an, interessant zu werden, ne? Also dann geht der Integrationsprozess halt erst los, eigentlich. Und es gibt viele Leute, die kommen tatsächlich wegen dieses Sicherheitsempfindens. Das ist ein großer Faktor, wobei das auch gerade so ein bisschen ins Wackeln kommt, ne? So mit der politischen Lage und so. Naja, viele gehen einfach auch immer noch davon aus, Deutschland ist eine der Wirtschaftsweltmächte und dort findest du einen guten Job und bist dann gut gesettelt und gut aufgehoben. Also wir haben einfach immer noch im Ausland auch dieses positive Image. Und das wird uns vielleicht auch noch ein paar Jahre halten, aber bei den Leuten, die im Ausland sind, die dann kommen und die Realität kennenlernen, da kann es auf jeden Fall eine Änderung geben. Und wir sehen das auch an den Zahlen. Also es gibt immer mehr Internationals, die nach 2, 3 Jahren sagen, sie gehen jetzt. Also die Abwanderungsraten, gerade von Akademikern, die eben auch noch viel mehr Möglichkeiten haben, abzuwandern, die sind bei knapp 30%. Ich glaube, 37% waren es.
Wahnsinn. Okay. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass deine persönlichen Erfahrungen deshalb vielleicht ein Ticken besser sind als in der Studie, weil natürlich da, wo du unterwegs bist, haben die Unternehmen sich ja mal grundsätzlich damit beschäftigt. Also, ne? Das heißt, die
Ja.
sehen ja schon, ich muss etwas tun. Also, das wäre so eine Erklärung von mir. Ja, man hört es ja oft, dass man im Ausland noch positiver über uns spricht als wir selber. Also ich glaube, wir sind auch gut im
Ja,
Miesmachen.
auf jeden Fall.
Das in jedem Fall und vergessen manchmal auch einfach, dass die Sonne vielleicht doch ein bisschen mehr scheint, als sie es tut. Aber ja, da kommen wahrscheinlich ganz viele Faktoren zusammen. Was mich natürlich immer interessiert, als Tina 12 war, was wollte Tina denn da machen? Also was war dein Wunsch? Du hast ja gesagt, die Sehnsucht ist seit Kindestagen da, was
Ja.
Internationales irgendwie zu machen, aber was war dein Wunsch
Also
für
ich
dein
glaube,
Leben?
also mein Wunsch für mein Leben, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich so einen ganz spezifischen Berufswunsch hatte, aber mein Wunsch für mein Leben war auf jeden Fall, die Welt kennenzulernen. das war auch ein Wunsch, der schon sehr, sehr früh tatsächlich in mir erzeugt wurde. Also ich glaube einmal auch durch familiäre Prägung. Mein einer Onkel kam aus dem Iran und fand das total schön. Also ich habe dadurch so ein bisschen auch die iranische Kultur kennengelernt. Fühle mich da auch immer noch verbunden. Und dann hatte ich eine Spielkameradin, da war ich ungefähr 5 und ich konnte mit der eigentlich gar nicht sprechen, weil die kam aus UK, die hat nur Englisch gesprochen. Die hat dann immer ihren Opa besucht, der bei mir in der Nachbarstraße wohnte. Und das war so der erste Kontakt mit der englischen Sprache für mich, wo ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die können miteinander reden. Ich verstehe nichts, aber die verstehen alles. Also das war ein Riesenmysterium für mich und ich habe als 5-Jährige dann wirklich meine älteren Schwestern gelöchert, dass die mir englische Wörter beibringen, weil ich wollte das verstehen irgendwie, ich wollte diese Sprache sprechen können. Und ich habe dann auch in der Schule viel Referate auch zu anderen Kulturen mir immer ausgesucht und auf der Uni habe ich in einem internationalen Café gejobbt, neben der Uni, war dort die einzige Deutsche und ich habe es geliebt, weil meine Freunde, die kamen aus der Elfenbeinküste, aus Griechenland, aus Spanien. Ich war auch oft die einzige Weiße, wenn ich mit denen unterwegs war. Und für mich war das einfach so, ja, das war wie so ein Spielplatz. Also mit Internationals zusammen zu sein, fühlte sich für mich immer an wie auf dem Spielplatz sein, weil alles so anders war und ich so viel gelernt habe und ich so viele Fragen stellen konnte und gleichzeitig auch so viel über mein eigenes Land gelernt habe. Ja, und ich glaube, das hat mich wirklich so sehr geprägt und begleitet. Und so ging das dann irgendwie immer weiter, bis ich dann irgendwann auch den Entschluss gefasst habe, ich möchte auf beruflicher Ebene noch mehr mit Internationalen zu tun haben. Und so bin ich dann im Science Park gelandet. Und ja, heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, in einem rein deutschen Umfeld zu arbeiten.
Okay, einfach weil es so bereichernd ist und vielleicht die, ich sag mal, schwarzen Flecken, die wir so haben, durch irgendwas Buntes
es gibt
auffrischt. Also vielleicht, weiß ich nicht, Thema Flexibilität, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das ist ein Kernproblem tatsächlich. Also sei es in Unternehmen, aber überwiegend, zumindest aus meiner Sicht jetzt als Beratungsunternehmen, aber natürlich auch als Unternehmer, Stichwort Regulatorik. Also ich glaube, ganz oft wären wir gerne flexibler, aber es ist gar nicht möglich. Ne? Also sobald wir über dieses Thema sprechen, denke ich, stimmt, BG und Finanzamt und weiß ich nicht was alles. Das sind ja doch alles sehr starre Systeme und gehen wir mal nicht davon aus, dass das irgendwie ein bisschen entspannter wird, ne? Und teilweise als auch so lebensfremd.
Ja, total, total. Und ich glaube, das ist wirklich gerade unser größter Hemmschuh. Also eigentlich sind alle diese Systeme ja dazu da, um Sicherheit zu schaffen. Und wir leben aber gerade in einer Welt, in der eigentlich keine Sicherheit mehr gibt. Also alles ist irgendwie so schnell im Wandel, dass dadurch ganz viel Unsicherheit entsteht. Und weil wir jetzt aber auch hier per se als Deutsche diese starren Strukturen haben, kommen die gar nicht mit. Das ist so als wie so eine Drehscheibe, wo sich noch eine zweite Drehscheibe irgendwie drauf drehen soll, was aber gar nicht funktioniert, weil es hart so, ne? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade als Nation, dass wir auf der Strecke bleiben, weil wir uns nicht mitdrehen.
Ja, das ist ein ein irgendwie relevantes Thema und ich glaube, es gibt da ja ich komme gar nicht drauf, wie es genau heißt, aber es gibt da irgendwie ein Zitat, es geht es ungefähr so, wenn man quasi die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, erhält halt am Ende beides nicht. Ne? Und Ich glaube, das ist so ein Thema, und das zieht sich, glaube ich, nicht nur durch unsere Wirtschaftskultur, sondern auch durch die Gesellschaftskultur. Dieses Streben nach unbedingter Sicherheit, die Abgabe aus meiner Sicht von Verantwortung, führt halt eben nicht dazu, dass man sich besser fühlt. Und ich finde, ich hatte es letztlich so schön gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Da sagte jemand, wir können ja über Bürokratieabbau etc. können wir diskutieren. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt auf den Marktplatz stellen würde und sage, wer ist für Bürokratieabbau, würden 90 von 100 Leuten sagen, ja, und das muss. Und dann sagt man in dem nächsten Schritt, dann kümmert ihr euch wohl bitte wieder selber drum, wenn der Ast vom Nachbarn bei dir aufs Grundstück wächst. Und dann sagen die Leute, also das wäre schon gut, wenn das geregelt wäre. und dieses Spannungsfeld, ne? Also ich denke manchmal, ich kann es ja auch aus der unternehmerischen Praxis nennen. Ich war jetzt letztlich mit meinem Auto, was jetzt ein Jahr lang alt ist, beim Service. Und dann haben die mich gefragt, ob ich denn auch die UVV-Prüfung machen möchte. Also wo ich so denke, wie beknackt ist das? Also ich habe ein nagelneues Auto, ein Jahr alt. Das hat TÜV für die nächsten 3 Jahre. Und dann hat sich irgendjemand ausgedacht, ja, aber jetzt müsste man noch prüfen, ob der Verbandskasten in Ordnung ist. Sag ich, ja, wenn es doch da auf, also wenn ich das den Menschen nicht mehr zutraue, dann hören wir doch einfach damit auf. Ne? Ja, also das ist so, da denke ich so, ja, so, ich lerne es in der Fahrschule und wieso muss ich alles nochmal überprüfen? Also es führt effektiv ja auch nicht zu mehr Sicherheit, außer dass sich vielleicht das Autohaus jetzt freut und sagt, wir haben, ich weiß gar nicht, was das kostet, ein paar Euro verdient und ich sage, ja, nerv mich. So, also das sind ja alles, und da können wir unzählige Themen nennen und manchmal denke ich, das ist jetzt sehr schwarz, aber ich sage ja, manche Sachen sind einfach Evolution. Ne? Also die haben neu gebaut, das Amt war da, hat gesagt, so, das ist ein Fluchtfenster, bitte legt da nichts auf die Fensterbank. Und dann sage ich, wenn das Buch, was da liegt, am Ende darüber entscheidet, ob sich der Mensch retten kann oder nicht, ist es jetzt sehr schwarz. Ich sage, dann kann ich tun, was ich will, dann ist dem Menschen nicht zu helfen. Und das sind so Themen, wo ich mir manchmal wünschen würde, ein bisschen mehr Zügel loslassen und es wird allen besser gehen, weil wir kommen gar nicht mehr raus, man hängt an so einem Tropf und wenn ich einmal die Dosis bekommen habe, komme ich da nicht mehr von runter. Und ich glaube, das geht durch die Wirtschaft und es geht aber wahrscheinlich noch viel mehr durch das gesellschaftliche das gesellschaftliche Leben.
Und es würde auch, glaube ich, eine große Schnittmenge an Leuten geben, denen würde es damit nicht besser gehen, weil die das einfach nicht mehr adaptiert bekommen, Eigenverantwortung zu übernehmen, weil ihnen das ihr Leben lang abgenommen wurde. Und also ich glaube, es gäbe einfach viele, die den Bogen nicht hinkriegen würden.
Ich glaube, das ist ein essentieller, auch kultureller Baustein, an dem wir uns nochmal wagen.
Auf jeden Fall.
Wagen sollten. Sag mir, jetzt hast du eben gesagt, was gut ist, was nicht so gut ist. Machen immer zum Abschluss des Gespräches, kannst du immer 3 Wünsche äußern. Und ob die jetzt mit deinem Berufsbild oder mit dem, was du tust, zu tun haben oder grundsätzlich, aber gibt es so 3 Dinge, an denen du sagen würdest, das brauchen wir, damit es besser wird oder damit die Zukunft gut aussieht in den nächsten 3, 5 oder 10 Jahren? Wie gesagt, offene Frage. Aber wenn du es natürlich auf deinen Wirkungsbereich beschränken möchtest, auch sehr gerne.
Wir brauchen mehr Offenheit für andere Perspektiven. Und diese Offenheit, eine andere Perspektive erstmal anzuhören, nicht gleich abzuwerten, sondern mal darüber nachzudenken und versuchen, sich in andere Leute Schuhe zu stellen.
Meinst du, dass meinst du, dass übergeordnet oder auch einfach zum Beispiel in der Diskussionskultur, dass du sagst, ich gehe in ein Gespräch, in eine Thematik, erstmal mit der Grundannahme, dass der andere ja auch recht haben könnte. Ich glaube, das geht jetzt ja sehr verloren irgendwie.
Also man kann es grundsätzlich als gesellschaftliches gesellschaftlichen Wunsch betrachten, auf jeden Fall. Ich meinte es im Moment eher auch im wirtschaftlichen Kontext, also sich Ideen gerade von internationalen Mitarbeitern einfach mal anzuhören und davon auszugehen, die kommen aus einem anderen Kulturkreis, die sind völlig anders sozialisiert und die Art und Weise, wie die die Sache betrachten, kann auch total Sinn machen. Genau, das wäre das eine. Dann das zweite wäre mehr Risiken eingehen. Also ein bisschen was von seiner Sicherheit aufgeben, weil dadurch werden wir auch einfach flexibler, ne? Und nicht immer alles so durchplanen müssen bis ins Allerletzte, weil das uns eben auch von Flexibilität abhält. Also einfach mal was ausprobieren. Nur den ersten Schritt. Und man weiß vielleicht noch nicht, wie der zweite aussieht, aber es ist egal. Man probiert den ersten Schritt und sieht es als Prozess und macht dann den nächsten Schritt und dann den nächsten und dann den nächsten. Und plant halt nicht schon alle 10 Schritte und stellt dann hinterher fest, oh, an Punkt 4 hat es jetzt aber gar nicht funktioniert. Was machen wir denn damit jetzt? Sondern es ist viel einfacher, eigentlich zu iterieren. Und ich glaube, das ist uns verloren gegangen. Das können andere Nationen sehr viel besser. Die machen einfach. Die machen sich keinen großen Plan. Ich fange halt einfach an und gucken, was passiert. Und das ist eine Qualität, die wir, glaube ich, dringend brauchen. Einfach mal machen und gucken, was passiert.
Könnte ja gut werden.
Könnte gut werden, genau.
Ja.
Und das Dritte, was wäre das Dritte? Mehr Weichheit. Und Gemeinschaft. Also einfach auch den Fokus wieder darauf setzen, mehr Verbindung zu schaffen, auch im betrieblichen Kontext. Also wirklich zuzusehen, dass ja, dass sich alle Leute wohlfühlen und es Feiern gibt oder auch informelle Treffen, so dass einfach viel mehr Verbindung auf informeller Ebene stattfinden kann. Die definitiv auch in der Umsetzung von Projekten bereichert sein wird.
Spannend, okay. Ich glaube, ich kann alle Punkte unterschreiben, tatsächlich. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war super spannend für mich und es passt natürlich wie die Faust aufs Auge in diesen Mittelstandskontext. Und für alle, die zugehört haben, wir packen dein Thema und auch deine Referenzen in die Shownotes. Und wer
Super,
mag, kann
danke.
da gerne auf dich zugehen. Ich sage herzlichen Dank und freue mich, wenn wir uns vielleicht in einiger Zeit nochmal sprechen und dass wir vielleicht dann nicht mehr auf Platz 42 stehen.
Ja, das fände ich auch gut.
Super. Tina, dann hab vielen Dank, alles Gute und bis ganz bald.
Ja, herzlichen Dank dir für die Einladung.
Bis
Bis
bald.
bald.
Tschüss.